Ich lade euch ein, das Wort Gottes zur Hand zu nehmen. Ich möchte aus dem Epheserbrief lesen. Ich lade euch ein, Epheser, Kapitel 1 und die Verse 3 bis 6 mit mir zu lesen. Wer eine Bibel hat, lade ich ein, die eigene Bibel mit aufzuschlagen. Ich lese aber heute aus der Guten Nachricht, beziehungsweise die Schriftlesung aus der Guten Nachricht-Übersetzung. Was Paulus hier schreibt, ist ein bisschen kompliziert und die Gute Nachricht macht seine Worte ein wenig verständlicher. Epheser, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6. Ich lese, Entschuldigung, nicht aus der Guten Nachricht, sondern aus der Hoffnung für alle. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Auf diese Schriftlesung kommen wir zurück. Einleitend aber möchte ich eine Frage stellen. Die Frage lautet: Was ist das Thema des Alten Testaments? Nun, wenn man diese Frage stellt, dann ist die Antwort relativ klar. Die Thema des Alten Testaments ist weitgehend die Geschichte Israels. Doch wenn wir das Neue Testament lesen, merken wir, dass Jesus und später seine Jünger das Alte Testament mit anderen Augen gelesen haben. Wenn wir die Frage stellen, was ist das Thema des Alten Testaments aus der Perspektive des Neuen Testaments, dann finden wir eine andere Antwort. Statt Israel haben Jesus und seine Jünger Jesus zum Mittelpunkt des Alten Testaments gemacht. Sie haben den Schwerpunkt des Alten Testaments verschoben. Und zwar weg von Israel und hin zu Jesus. Was hat Jesus vom Alten Testament gesagt? Sie sind's, die von mir zeugen. So ist zum Beispiel im Alten Testament das Lamm ein Sündopfer. Aber im Neuen Testament ist das Lamm Jesus. Im Alten Testament ist der Eckstein ein Teil des Fundaments des Salomonischen Tempels gewesen. Im Neuen Testament ist der Eckstein Jesus, das Fundament der Gemeinde. Und im Alten Testament ist der Hohepriester derjenige, der zwischen Israel und Gott vermittelt hat. Im Neuen Testament ist der Hohepriester Jesus, der zwischen allen Menschen und Gott vermittelt. So, das Neue Testament zeigt uns das Alte Testament aus einer anderen Perspektive. Und obwohl das Alte Testament uns nach wie vor die Geschichte Israels erzählt, ist sie auf einmal mehr. Sie weist auf Jesus hin. Heute möchten wir eine Geschichte aus dem Alten Testament nehmen, eine Geschichte aus dem Leben Davids. Und die Frage stellen, wo finden wir Jesus in dieser Geschichte? Wie weist diese Geschichte auf Jesus hin? Wir finden diese Geschichte im 2. Samuel Kapitel 9. Lade euch ein, diese Geschichte nochmals oder diese Geschichte aufzuschlagen. Ich möchte diese Geschichte aus dem Wort selbst mit euch lesen. Ich lese wieder aus der Hoffnung für alle, und zwar aus 2. Samuel Kapitel 9 und den Versen 1 bis 11. 2. Samuel Kapitel 9. Ich lese die Verse 1 bis 11 vor und ein kleiner Hinweis. Wenn jemand die gute Nachricht Bibel hat, dann wird er merken, dass der Name geändert wird oder anders ist. Wir lesen hier von Mephibosheth, aber in der guten Nachricht heißt diese Person Mephibaal. Dieselbe Person ist aber gemeint. So, 2. Samuel, Kapitel 9. Ich lese die Verse 1 bis 11 aus der Hoffnung für alle vor. David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. Ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte er. Nun, an Sauls Königshof hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn, bist du Ziba? Ja, mein Herr, antwortete der Mann. David erkundigte sich, weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba antwortete, Ein Sohn von Jonathan lebt noch. Er wurde als Kind an den Beinen verletzt und kann seitdem nicht mehr richtig laufen. Wo ist er? Wollte David wissen. Ziba antwortete, er wohnt bei Machir, dem Sohn von Amiel in Lo-Dabar. Sofort ließ David ihn holen. Als Mephibosheth, der Sohn von Jonathan und Enkel von Saul, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. Du also bist Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. David ermutigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Erneut warf Mephibosheth sich vor dem König zu Boden und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund. David rief Ziba, dem Diener von Saul, wieder zu sich, erklärte ihm, ich habe den ganzen Besitz von Saul und seiner Familie seinem Enkel Mephibosheth vermacht. Du sollst, Ziba, du sollst nun zusammen mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen, bring ihm die Ernte ein, damit seine Familie vom Ertrag leben kann. Mephibosheth aber selbst, der Enkel deines früheren Herrn, soll täglich mein Gast sein und bei mir am Tisch essen, als wäre er mein eigener Sohn. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete dem König, ich bin dein ergebener Diener, ich werde alles ausführen, was du, mein Herr, mir befohlen hast. Die Geschichte Mephibosheths. Hat jemand hier ein Kind auf den Boden fallen lassen? Ein Kleinkind, ein Baby. Es war Abend und es war Badezeit für meinen einjährigen Neffen. Er war kräftig gebaut, ein kräftig gebauter Einjähriger und kein Federgewicht. Nachdem er seinen Badespaß gehabt hatte, hat meine Schwester ihn aus dem Bad gehievt. Aber irgendwie hat sie ihn nicht richtig in den Händen gehabt und das nasse Kind fing an, aus ihren Händen zu rutschen. Meine Schwester reagierte blitzartig. Sie packte ihn erneut und bevor er auf den harten Fliesenboden fiel, hat sie ihn in die Arme geschlossen. Der Blick in ihren Augen aber zeigte, wie erleichtert sie war, dass nichts passierte. Mephibosheth ging es nicht so gut. Mephibosheth war der Enkel des ersten Königs von Israel, Saul. Sein Vater, der Sohn von Saul, war Jonathan. Mephibosheth war ein Gelähmter, ein Behinderter. Seine Lähmung war jedoch kein Geburtsfehler. Es geschah, als sein Großvater Saul einen Kampf verlor. Sein Großvater, König Saul, war fast seit dem Tag seiner Krönung an im ständigen Kampf mit den Philistern. Kräftig unterstützt hat ihn seinen Sohn Jonathan, der Vater von Mephibosheth. Es kam zu einer entscheidenden Schlacht zwischen Israel und den Philistern, und zwar oben auf einem Berg mit dem Namen Gilboa, aber unter sehr schlechten Voraussetzungen. Denn eine Frau, die als Totenbeschwörerin bekannt war, sagte Saul eine Niederlage voraus, und diese Niederlage trat tatsächlich ein. Die Söhne Sauls, darunter auch Jonathan, fielen in diesen Kampf und Saul selbst sah, dass der Kampf verloren war und stürzte sich in sein Schwert. Die Soldaten Israels flohen. Die Philister waren jedoch nicht mit einem einfachen Sieg auf dem Kampffeld zufrieden. Ihr Ziel war eine Art ethnische Säuberung. So liefen die Philister den Soldaten Israels nach und fingen an, systematisch die Dörfer und Städte Israels zu plündern. Frauen und Kinder kamen auf grausame Art und Weise um. Als die Nachricht dieser katastrophalen Schlacht die Familie von Jonathan erreichte, nahm das Kindermädchen den kleinen Sohn vom verstorbenen Jonathan, eben Mephibosheth, in die Arme, um mit ihm zu fliehen. In ihrer Panik hat sie jedoch das Kind auf der Flucht fallen lassen und der Sturz hat seine Beine schwer verletzt. Es gab aber keine Zeit, einen Arzt oder Heiler zu besuchen. Der Feind näherte sich und Mephibosheth musste gebrochene Beine hin oder her in Sicherheit gebracht werden. Das Ergebnis? Mephibosheth war für den Rest seines Lebens in beiden Beinen lahm. Mephibosheth ist älter geworden und seine Behinderung konnte nicht geheilt werden. Er wird entweder eine auffallend holprige Gangart gehabt haben oder er wird Krücken gebraucht haben, um zu gehen. In einer landwirtschaftlichen Gesellschaft wird er aufgrund seiner Behinderung als ziemlich nutzlos eingestuft sein. Wir wissen nicht genau, wie Mephibosheth in diesen Jahren lebte, denn die Philister haben sein Haus und seine Ländereien entweder zerstört oder selbst in Besitz genommen. Es heißt in 2. Samuel Kapitel 9, dass er Unterschlupf im Hause von Machir, vermutlich ein Familienfreund, fand. In diesen Jahren aber, als er groß geworden ist, erholte sich Israel von der Verwüstung durch die Philister und ein starker Leiter fing an, die Philister zu vertreiben und Israel wieder aufzubauen. Dieser Leiter war David. David war der engste Freund des Vaters von Mephibosheth, Jonathan. Und diese Freundschaft ist sprichwörtlich geworden. Diese Freundschaft führte dazu, dass David und Jonathan einen Bund miteinander geschlossen haben. Sie schworen einander die Treue. Als Teil von diesem Bund hat David Jonathan versprochen, dass wenn ihm Jonathan etwas zustoßen würde, dann würde er, David, für die Familie Jonathans sorgen. David vertrieb die Philister erfolgreich. Er wurde schließlich als König von Israel anerkannt. Und als die Jahre vergingen, brachte er immer mehr Ruhe, politisch gesehen, in Israel hinein. Und dann eines Tages fand er Zeit, sich der Schwur, die er viele Jahre zuvor Jonathan abgab, zu widmen. Er dachte an den Bund mit seinem gefallenen Freund. So holte er Ziba, den ehemaligen Diener Sauls, und stellte diese Frage, die Frage, die wir im 2. Samuel 9 und Vers 3 finden. Weißt du, ob noch jemand in Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Davids Ziel war, das Versprechen, das er seinem Freund Jonathan gab, einzuhalten und für die Familie von Jonathan zu sorgen, obwohl Jonathan längst tot war. Es war David auch wichtig zu zeigen, wie barmherzig Gott ist. Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Nun, als ihm berichtet wurde, dass der Sohn von Jonathan, Mephibosheth, lebte, ließ David ihn holen. Es wurde David aber gleichzeitig fast wie von hinterher gehaltenen Hand, dass Mephibosheth ein Behinderter war. Lahm in beiden Beinen. Trotzdem gab David den Befehl, Mephibosheth nach Jerusalem zu ihm in den Palast zu bringen. Nun, an dieser Stelle gibt uns das Buch Patriarchen und Propheten, wie alles begann, einen Hinweis darauf, wie Mephibosheth diesen Befehl, nach Jerusalem zu kommen, wahrnahm. Durch Berichte, die Davids Feinde im Umlauf gebracht hatten, hegte Mephibosheth ihm gegenüber großes Misstrauen und er betrachtete ihn als einen Thronräuber. David stammte nicht aus dem Stamm Benjamin, dem Stamm Sauls, sondern aus dem Stamm Juda. Mephibosheth sah David deswegen nicht als den richtigen Thronfolger an. Er wusste vermutlich auch von dem Hass, den sein Großvater Saul gegen David gegenüber hegte. So Mephibosheth hegte Vorurteile David gegenüber und seine Vorurteile werden dazu geführt haben, dass er nichts Gutes von dieser Einladung in dem Palast Davids zu erscheinen erwartete. Aber eine Wahl hatte er nicht, fliehen konnte er nicht. So mit diesem Hintergrund von Misstrauen kam Mephibosheth in den Palast Davids. Wir müssen uns vorstellen, wie dieser junge Mann langsam und mühsam aus seinen verletzten Beinen, vielleicht auf Krücken, in den Palast kam und mühsam und etwas tollpatschig versuchte, sich vor dem König zu neigen. Und dann geschah eine Überraschung nach der anderen. Erstens erklärte David, dass Mephibosheth die Ländereien, die durch den Tod von Saul und Jonathan verloren gegangen waren, zurückbekommen würde. Dann gab er Ziba, dem ehemaligen Diener Sauls, den Befehl, den Auftrag, diese Ländereien zu verwalten. Das Einkommen, den Ertrag von diesen Feldern sollte dann Mephibosheth gehören. Doch das war nicht alles. David lud Mephibosheth ein, von seinem Tisch, vom Tisch des Königs zu essen. Mephibosheth ist mit dieser Überraschung nicht nur zu einem wohlhabenden Mann geworden, sondern ist gleichzeitig ein Teil der Familie Davids geworden. David hat für das Wohl von Mephibosheth bis zum Ende seines Lebens gesorgt. Nun, wer die Geschichte kennt, wird wissen, dass die spätere Geschichte von Mephibosheth unglücklich ausgeht. Aber bis zu diesem Punkt sehen wir ein Happy End. Das Faszinierende an dieser Geschichte ist, dass sie ein Gleichnis ist. Sie ist eine wahre Geschichte, aber sie ist auch ein Gleichnis. Sie weist auf Jesus hin. Wo finden wir Jesus in dieser Geschichte? Mephibosheth ist ein Bild für uns als Menschen. Mephibosheth gehörte zu einer Familie, die den ursprünglichen edlen Status verloren hat. Sein Großvater Saul war ein König. Doch durch den Ungehorsam von seinem Großvater hat er diesen Status verloren. Dazu ist Mephibosheth an beiden Füßen gelähmt. Er war unfähig, einer normalen Arbeit nachzugehen. Und ganz sicher unfähig, wieder Anspruch auf den Thron zu haben. Mephibosheth ist ein Bild für uns als Menschen vor Gott. Wir haben das ewige Leben verloren, den edlen Charakter, den Gott Adam bei der Schöpfung schenkte, ist weg. Die Unschuld, die Adam vor Gott hatte, ist uns auch verloren gegangen. Wir können nicht mehr als Söhne und Töchter vor Gott treten. Wir sind entfremdet von ihm. Dazu sind wir völlig unfähig, diesen Status der Unschuld wieder zu erlangen. Wir können genauso versuchen, zum Mond zu springen, wie das ewige Leben, das Gott Adam gab, durch unsere eigenen Bemühungen wieder zu erlangen. Wir sind durch Sünde lahm, behindert, gelähmt. Mephibosheth ist ein Bild für uns als Menschen, die wir vieles von dem, was Gott uns ursprünglich in Eden gab, verloren haben. David dagegen ist ein Typus, ein Bild für Jesus. Seine Frage war: Weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Das ist die Frage, die Jesus heute noch stellt. Gott sucht nicht danach, Menschen aus dem Himmel auszuschließen, sondern seine Großzügigkeit, seine Menschenfreundlichkeit bewegt ihn dazu zu fragen, wem kann ich Gutes tun? Wem kann ich meine Liebe zeigen? David ist ein alttestamentliches Bild für Christus. David, ein Typus, Jesus, der Antitypus. David ist ein gebrochenes Bild, ein unvollkommenes Bild für Jesus. Das ist uns allen klar. Aber trotzdem ist diese Handlung ein Gleichnis, das uns auf Jesus hinweist. Es ist ein Hinweis auf die Art und Weise, wie Jesus mit dir und mit mir umgeht. David gab Mephibosheth seinen Status, seine Ländereien zurück und machte ihn zu einem Teil seiner Familie. Jesus macht dasselbe. Er gibt uns durch seinen Tod und sein Leben die Unschuld, die wir in Eden hatten, wieder zurück. Er gibt uns die Vollkommenheit, die Gerechtigkeit, die er mit seinem vollkommenen Leben verdient hat. Uns, die wir alles andere als vollkommen und gerecht sind. Und dann nimmt er uns in seine Familie auf. Du wirst mit mir im Paradiese sein, sagte er dem Schächer am Kreuz. Genau wie Mephibosheth am Tisch des Königs essen durfte, werden wir eines Tages buchstäblich mit Jesus am Tisch essen dürfen. So, David ist in dieser Geschichte zumindest ein Bild, ein Typus für Jesus. Und das Erstaunliche daran ist Folgendes. Jesu Großzügigkeit ist nicht das Ergebnis von irgendetwas, das wir getan haben. Er macht das schlicht und einfach, weil er einen Schwur, einen Bund machte. Schon vor Beginn der Welt, haben wir in der Schriftlesung gelesen, vor allem Anfang an hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Schuld und Sünde. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Vor der Erschaffung der Welt machte Gott eine Art Bund unter sich, genau wie David und Jonathan einen Bund untereinander geschlossen haben. Menschen, die durch Sünde gelähmt sind, Menschen, die sterben werden, werden gerettet. Er gibt uns diesen Status zurück. Wir sehen hier, wie das Alte Testament auf Jesus hinweist. Die Gnade, die David Mephibosheth zeigte, ist nicht lediglich ein Stück der Geschichte Israels. Das ist sie, aber sie ist auch ein prophetischer Hinweis, ein Typus für Jesus. Ich kann mich noch an einen Besuch bei meinem Onkel erinnern. Ein Besuch, den meine Eltern und ich vor vielen, vielen Jahren machten. Mein Onkel hat sich gefreut, mich und meine Schwester zu sehen. Er und seine Frau haben keine Kinder gehabt und er hatte einen besonderen Platz in seinem Herzen für seinen kleinen Neffen und seine kleine Nichte gehabt. Der Onkel und die Tante haben einen Laden gehabt und im Schaufenster von diesem Laden hatte der Onkel Spielzeuge ausgestellt. Und diese Spielzeuge habe ich mit großen Augen bewundert. Vor allem einen großen roten Rennwagen mit gelben Rädern. Aber das war für mich das Interessante an diesem Nachmittag. Ich habe auf dem ganzen Weg zum Onkel genörgelt. Ich will doch nicht den Onkel besuchen, ich will lieber mit den Kollegen spielen, habe ich meinen Eltern gesagt. Einmal beim Onkel angelangt, habe ich den ganzen Nachmittag so ein Gesicht gemacht. Alle haben meine Langeweile wahrgenommen. Meine Eltern war das sehr peinlich. Der Onkel hat aber nichts gesagt. So ging der lange Nachmittag für den kleinen Paul vorbei. Paul hat gemotzt, eine lange Miene gezogen. Die Eltern haben über ihn geseufzt. Doch am Ende vom Nachmittag hat der Onkel mich überrascht. Mit einem Lächeln hat er mich und meine Schwester in seinen Laden genommen. Und mit einem Lächeln sagte er, ich war auch mal klein und habe auch mal stundenlang warten müssen, während die Erwachsenen miteinander geredet haben. Nun, sagt er, danke für eure Geduld. Sucht euch ein Spielzeug aus. Meine Schwester, die den ganzen Nachmittag ruhig und brav gespielt hatte und alle mit ihrem charmanten Lächeln begeistert hatte, erinnerte sich an die Worte der Mama, sich zu benehmen, und hat sich eine kleine, bescheidene Puppe aus dem Schaufenster genommen. Paul dagegen ging schnurstracks auf das größte Spielzeug im Laden und nahm den großen roten Rennwagen. Ich habe bis heute ein schlechtes Gewissen in Bezug auf diesen Nachmittag. Doch mit den Jahren ist mein Respekt für den Onkel gewachsen. Ich habe diesen Rennwagen alles andere als verdient. Ich bekam ihn einfach, weil mein Onkel ein großzügiger Mann war. Er wollte uns zeigen, dass wir auch ein Teil der Familie sind. Gott geht ähnlich mit uns um. Er gibt uns die Unschuld Adams, die Gerechtigkeit, die Adam und Eva in Eden verloren haben, wieder zurück. Und zwar nicht, weil wir gut sind. Sicher nicht, weil wir seine Gebote perfekt halten, sondern weil er großzügig ist. Wie hat's geheißen? Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wie reagierst du auf Gottes Großzügigkeit? Wie in der Geschichte von Mephibosheth findet man immer Gründe, Gott mit Misstrauen gegenüberzustehen. Du hast meine Gebete nicht erhört. Wieso geht's mir so schlecht? Wieso hast du nicht eingegriffen? Wieso lässt du sowas zu? Die Einladung, in den Palast des Königs einzutreten, braucht oft eine Überwindung von Misstrauen. Reagierst du auf sein Angebot mit Misstrauen? Durch die Jahre habe ich eine andere Reaktion gelernt. Ich habe sehr langsam und sehr zögerlich gelernt, Jesus zu vertrauen. Ich habe viel gemotzt über die Art und Weise, wie er mit mir umgegangen ist, so wie ich es gespürt habe. Ich habe gehadert. Doch heute ist es mein Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden. Der Onkel, der mir den Rennwagen schenkte, war für mich viele Jahre hindurch ein Vorbild. Und weil ich die Großzügigkeit Jesu erfahren habe, mache ich auch ihn zu meinem Vorbild. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, in sein Bild, in das Bild Jesu, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir sind als siebenten Tags Adventisten nicht Anhänger einer religiösen Philosophie. Wir sind Jünger Jesu. Wir machen Jesus zu unserem Vorbild und durch Anschauen werden wir verändert. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, wie die Beine von Mephibosheth, ist mein Leben zu sehr kaputt, um Jesus ähnlicher zu werden. Die Geschichte von Mephibosheth ermutigt uns. Gott lädt ausgerechnet dich ein, Teil seiner Familie zu sein. Wenn es jemand hier gibt, der sagt, mein Leben ist zu sehr kaputt, dann sage ich, gib nicht auf. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, auch wenn mein Leben aufs und abs besteht, auch wenn ich nicht immer die Person bin, die ich sein möchte, dem sage ich, erneuere diese Entscheidung, den Weg des Herrn zu gehen, jeden Tag. Dies ist mein Wunsch für uns, in seinem Namen. Amen.